Milady Décolleté Gillette, 1920er Jahre, gelesen von Tara Witwer. Als Notting Hill im April 1990 in den britischen Kinos anlief, hätte wahrscheinlich niemand damit gerechnet, dass diese herrliche Schnulze in der Zukunft einmal mit Fragen des Feminismus in Verbindung gebracht werden würde. Julia Roberts sagte darin Sätze wie: Ich bin nur ein Mädchen, das vor einem Jungen steht und ihn bittet, sie zu lieben. Und auch wenn sie den Star und Hugh Grant nur den trotteligen Buchhändler spielte, schrie die Romanze erst einmal nicht nach Emanzipation. Bis man vor einiger Zeit ein paar Bilder von der Premiere in London aus der Schublade kramte und Julia Roberts zu einer Kämpferin gegen gängige Schönheitsnormen stilisierte. Denn damals geschah etwas Unerwartetes. Als Roberts an jedem Abend in einem roten Paillettenkleid vor dem Kino stand und ihren Fans zuwinkte, sah man in ihren Achselhöhlen keine glatte weiße Haut, sondern, oh Schreck, kastanienbraunes Haar. Heute, wo eine von vier Frauen unter 25 sich nicht mehr die Achseln rasiert und Instagram uns eine haarige Januar-Challenge vorschlägt, gilt Roberts Achsellook von damals als Statement. Als eine Art zu sagen, hallo Patriarchat, du kannst mich mal. So gemeint war es offenbar nicht. Vor einiger Zeit erklärte sie in einer Talkshow, sie habe das mit der Länge des Ärmels einfach schlecht kalkuliert und nicht damit gerechnet, dass man alles sieht. Tatsächlich fing das Rasieren der Achseln bei den Frauen ursprünglich auch einmal ganz schlicht mit der neuen Länge der Ärmel an. Bis ins 20. Jahrhundert hinein, oder besser gesagt, bis in die 1920er Jahre, gab es kaum ein Kleidungsstück, das eine weibliche Achsel überhaupt je außerhalb des Schlafzimmers entblößte. Die kürzeste Version von Ärmel bedeckte mindestens ein Drittel des Oberarms und ließ somit nie einen Blick auf die Achseln zu. Ganz gleich, wie oft man seinen Fans zuwinkte, zu sehen war nichts. Erst mit der neuen Mode, der neuen Frau, den lockeren Flapperkleidern von Coco Chanel und Jean Lavin, die nicht nur das Bein und den Rücken, sondern auch die Arme, die Schultern und damit die Achseln freilegten, stellte sich die Frage, was machen wir eigentlich mit diesem Haar? Können wir es zeigen? Oder ist das zu intim? Man sah es beim Charleston-Tanzen, beim Tennisspielen, beim Schwimmen, beim Autofahren, bei all diesen neuen Hobbys, die Frauen plötzlich hatten und die Bewegung und weite, großzügig ausschweifende Gesten statt eng am Körper anliegende Arme forderten. So gesehen war das Rasieren eine Begleiterscheinung der modischen Befreiung, aber auch die eines neuen Schönheitsideals. Man wollte damals mehr nach Knabe als nach Frau aussehen, nach einem Wesen, bei dem die Pubertät noch nicht eingeschlagen hat. Ohne Busen, ohne Po und dementsprechend natürlich auch ohne Achselhaar. Die Industrie und die damals mächtigen Modemagazine nutzten diesen an sich ja nur kurz andauernden Trend, um eine neue Norm zu kreieren und Produkte zu verkaufen. Spätestens ab Anfang der 1920er Jahre waren Magazine wie Harper's Bazaar voll von Anzeigen, die das Problem der Achselbehaarung ansprachen und die rettende Lösung präsentierten. Diesen speziell für Frauen entwickelten Rasierapparat, den Milady Décolleté Savity Razor von Gillette. Er diene der modernen Frau, die at her best sein will und rette sie vor unangenehmen Situationen. Nun, wo es zum guten Aussehen dazugehört, seine Achseln weiß und glatt zu halten, wird der Milady Décolleté Gillette von Frauen überall mit Freude empfangen, sagte eine der ersten Werbungen aus dem Jahr 1917. Das Gerät sei ein perfektes Geschenk für die moderne Frau, ein Muss für alle Damen, die mit ihrer Zeit gehen wollen. Gillette war damals die bekannteste Marke im Rasierbusiness. Um 1900 hatte das Haus den Safety Razor für Männer entwickelt und im Ersten Weltkrieg das amerikanische Militär beliefert. Die ersten Frauen sollen sich die Rasierer ihrer Ehemänner ausgeliehen haben, bis der Konzern Wind davon bekam und den Markt der weiblichen Rasur mit diesem schicken Exemplar speziell für Milady besetzte. Nur musste man das Stück ja nur noch verkaufen. Nicht nur an die paar Garçons, die in den Dancings mit den Armen in der Luft herumwedelten und schon bald wieder verschwinden würden, sondern an alle Frauen. Also kreierte man einen Druck. In den Werbeseiten der Frauenmagazine wurde fortan immer wieder betont, wie peinlich es doch wäre, wenn jemand ein Haar sehen würde. Das Wort Verlegenheit fiel auffällig oft. So oft, dass die Achselhaarrasur unabhängig von der Mode und der Ärmellänge zu einem Muss wurde. Und bald darauf auch die der Beine, die sich während des Krieges durchsetzte. Da man damals noch kaum Seidenstrümpfe fand und deshalb mit nackten Beinen herumlaufen musste, nutzte Remington die Lage, um dem Beinhaar mit einem speziellen Rasierer den Garaus zu machen. In den 50ern arbeitete man sich dann parallel zur Erfindung des Bikinis langsam Richtung Intimrasur vor, die in den 80ern und 90ern explodierte. Die Grundidee war immer die gleiche. Glatte, weiße Haut wirkt sauber und rein. Also attraktiv, Haare woanders als auf dem Kopf zu tragen, ist abstoßend. Und frei nach dem 20er-Jahre-Ideal, eine Frau ist sexy, wenn sie nicht wie eine Frau, sondern wie ein kleines Mädchen aussieht. In den 1960er-Jahren gaben 98% der Amerikanerinnen zwischen 15 und Mitte 40 an, sich zu rasieren, ganz unabhängig von der Mode. Viel hat sich an dieser vor fast 100 Jahren vom Markt erfundenen Norm nicht geändert. Als die feministische Aktivistin Gloria Steinem Anfang der 70er für das Liberated Leg warb und dem haarlosen Ideal unserer Kultur den Krieg erklärte, folgten ihr die Frauen nur für 1-2 Jahre. Schon 1974 stand in der New York Times Back to Shaving Legs. Die jungen Frauen, so der Bericht, würden wieder zum Rasierer greifen. Heute liest man an der gleichen Stelle Essays wie It's Just Hair, die meinen, wir sollten unsere natürliche Schönheit zelebrieren und unseren Körper als die Wunder ansehen, die sie sind. Mit Haaren und allem. So wie die versehentliche Heldin Julia Roberts.